Wenn ich nicht tanzen kann, will ich nicht Teil der Revolution sein. Emma Goldman. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Es war schon lange nicht mehr so wichtig wie gerade eben jetzt. Die Narrative der Rechten werden immer haarsträubender und unlogischer. Aber dennoch gibt es genügend, die meinen, es beklatschen zu müssen. Beispiele gefälligst? Die Linke freut sich über tägliche Gruppenvergewaltigungen und Messerstechereien. Zunächst ist das täglich falsch und zweitens freut sich niemand darüber. Was dahinter steckt, ist die tiefe Menschenverachtung, die die Rechte generell auszeichnet. Das beschränkt sich im politischen Bereich nicht nur auf die anderen, denn sie ist es, die ein System der Ausbeutung, Unterdrückung, Spaltung und Zerstörung aufrechterhalten will. Alles, was an Argumenten zu Pass kommt, greifen sie auf. Es sind sie, denen die Opfer egal sind. Denn wenn man sich die Opfer ihrer Politik, so sie sich eines Tages verwirklicht, ansieht, kann einem nur das nackte Grauen kommen. Nicht leistungsfähige Menschen, worunter auch Behinderte, sowohl geistig als auch körperlich, fallen, sind unerwünscht. Menschen, die sich nicht einreden lassen, es gäbe nur das eine Familienbild, sind für sie verachtenswert. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass die meiste Gewalt genau auf dieses patriarchale, autoritäre Familienkonstrukt zurückzuführen ist. Dagegen ist die Gewalt durch Immigranten marginal. Menschen, die einen alternativen Lebensstil pflegen, sei es in ihrer sexuellen oder sonstigen Orientierung. Menschen, die wenig bis gar nichts verdienen, Armuts- und oder Obdachlosigkeitsbetroffen sind. Denen muss man noch ganz kräftig drauftreten, was die FPÖ-Wählerinnen nicht sehen, offenbar, denn von denen haben wohl auch einige die FPÖ gewählt. Frauen, die Karriere machen, und Männer, die sich in der Rolle des Hausmannes wohlfühlen würden. Menschen, die sich das Recht herausnehmen, über ihren eigenen Körper zu bestimmen. Menschen, die sich für Arme, Behinderte, Schwache, Ausgegrenzte, Tiere und Natur einsetzen und dem Zerstörungswahnsinn nicht länger zusehen wollen. Wer dann noch übrig bleibt für den hochherzigen Einsatz der FPÖ? Das ist ganz einfach. Das Finanzkapital und das reichste Prozent des Landes. Spannend, dass es die FPÖ tatsächlich schafft, von denen gewählt zu werden, gegen die sie zu regieren sich anschickt. Ein weiteres Narrativ. Nach dem Anschlag kommt eine Demo gegen rechts. Nun hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Denn bei den Demos gegen rechts, also gegen Patriarchat, Rassismus, Kapitalismus etc., geht es um gesellschaftliche Strukturen. Erst diese werden dazu führen, dass diese Anschläge nicht mehr vorkommen. Dennoch besteht kein Kausalzusammenhang. Deshalb ist es wichtig, sich einzusetzen, stark zu sein, laut zu sein, gegen die, die diese und viele andere Lügen verbreiten. Sie dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Denn sobald sie unwidersprochen bleiben, passiert zweierlei. Die VerbreiterInnen dieser Botschaften fühlen sich stark und gehen noch einen Schritt weiter. Und jene, die nur mitlesen, und von denen gibt es genug, die unsicher sind, die sind wahrscheinlich noch mehr, meinen, dass diese Menschen die alleinige Deutungshoheit übernommen haben. Das darf nicht passieren. Deshalb auf die Barrikaden, wehrt euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Und überall anders auch. Angesichts der vielfältigen Problemfelder, die offen sind, ergibt es sich fast von selbst, dass es solche Parteien bzw. Organisationen auf den Plan ruft, die leichte Lösungen versprechen, die aber in Wahrheit keine sind. Deshalb gilt es, sich mit jeder Faser einzubringen. Es ist ein Kampf, der zum Glück noch nicht entschieden ist. Also leider auch noch nicht gewonnen ist. Solange die Faschistinnen da sind, ist es notwendig, den Kampf zu führen, mit Einsatz, Mut, Überzeugung und Nachhaltigkeit. Aber was bleibt dann vom Leben? Müssen wir für den Rest des Lebens verbissen sein? Oder gibt es auch Anlässe zu feiern? Ist es erlaubt zu feiern? Diese Frage treibt mich allerdings schon länger um, zumal es im Tierrechtsaktivismus eigentlich nichts zu feiern gibt. Natürlich, es gibt immer wieder kleine Erfolge, aber wenn man sich als Ziel die totale Befreiung von menschlichen und nichtmenschlichen Tieren gesetzt hat, sind wir davon weiter entfernt denn je. Mag einem zumindest so erscheinen. Wenn wir uns jetzt vornehmen, erst dann wieder fröhlich zu sein, wenn es alle sein können, dann erst zu feiern, wenn das Ziel erreicht ist, werden wir die nächsten Jahrzehnte davon absehen müssen. Aber sollte man dies tatsächlich so handhaben? Während diesen Überlegungen bin ich über das Zitat von Emma Goldman gestolpert. If I can't dance, I don't want to be part of the revolution. Übersetzt also, wenn ich nicht tanzen kann, möchte ich nicht Teil der Revolution sein. Das Zitat gibt es nicht, zumindest nicht in der Art. Emma Goldman, eine russischstämmige, tatsächlich leidenschaftliche Anarchistin, erzählt eine Begebenheit, aus der eine Freundin als Conclusio dieses Zitat bastelte, was als eine recht gelungene Zusammenfassung gesehen werden kann. Dennoch möchte ich hier die dazugehörige Geschichte einbringen, damit man versteht, worum es tatsächlich geht. Bei den Tänzen war ich einer der unermüdlichsten und fröhlichsten. Eines Abends nahm mich ein Cousin von Sascha, Anmerkung, die Rede ist von Alexander Bergmann, ein kleiner Junge beiseite, mit ernstem Gesicht, als ob er den Tod eines lieben Kameraden verkünden wollte, flüsterte er mir zu, dass es einem Agitator nicht zustünde, zu tanzen. Jedenfalls nicht mit solch rücksichtsloser Hingabe. Es war unwürdig für jemanden, der auf dem Weg war, eine Kraft in der anarchistischen Bewegung zu werden. Meine Frivolität würde der Sache nur schaden. Ich wurde wütend über die unverschämte Einmischung des Jungen. Ich sagte ihm, er solle sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich sei es leid, ständig mit der Sache konfrontiert zu werden. Ich glaubte nicht, dass eine Sache, die für ein schönes Ideal, für Anarchismus, für Befreiung und Freiheit von Konventionen und Vorurteilen stand, die Verweigerung von Leben und Freude verlangen sollte. Ich bestand darauf, dass unsere Sache nicht von mir erwarten könne, Nonne zu werden, und dass die Bewegung nicht in ein Kloster verwandelt werden sollte. Wenn das bedeutete, wollte ich es nicht. Ich will Freiheit, das Recht auf Selbstdarstellung, das Recht eines jeden Jungen auf schöne, strahlende Dinge. Das bedeutete Anarchismus für mich, und ich würde ein Leben, trotz allem, was die Welt zu bieten hat. Gefängnisse, Verfolgung, alles. Ja, sogar trotz der Verurteilung durch meine eigenen Kameraden würde ich mein schönes Ideal leben. Soweit also Emma Goldman. Eigentlich eine Antwort auf meine Frage. Deshalb mein Statement dazu. Ja, sie dürfen. RevolutionärInnen tanzen. Seite an Seite hatten sie gekämpft, auf den Barrikaden, die sie miteinander errichtet hatten, aus dem, was ihnen zur Verfügung stand. Ein Bollwerk gegen die Unterdrückung, die Machtgier, die Unterwerfung und all das, was das Leben verhindert. Sie hatten gekämpft und würden weiterkämpfen, wenn es wieder an der Zeit war, so lange, bis alles Unterdrücker, Ausbeuter, Lebensverachter aus dem Weg geräumt waren. Es war einmal, da hatte sie daran geglaubt, tatsächlich, war sie sogar davon überzeugt gewesen, dass man die Menschen nur darauf hinweisen müsse, was sie anderen antaten, um ihre Vorgangsweise zu ändern. Wenn sie sich dessen bewusst wären, dann würden sie fragen, was es denn an Alternativen gäbe, wenn man sein Leben ändern würde und mit diesem das Millionen anderer Menschen. Man darf sie als naiv titulieren, denn im Nachhinein betrachtet schien es sonnenklar zu sein, dass dem nicht so sein konnte, aus dem schlichten Grund, dass diejenigen, die andere unterdrückten, aufgrund dessen ein gutes Leben führten. Dazu kam noch, dass es notwendig war, diese Unterdrückten an der kurzen Leine zu halten, denn sobald sie mehr Freiheiten hätten, wäre es ihnen auch möglich, sich politisch zu betätigen und das System in Frage zu stellen. Solange sie jedoch ausschließlich damit beschäftigt waren, zu überleben und ihre Familien halbwegs zu ernähren, zu kleiden und unterzubringen, hatten sie kein Potenzial für anderes. Das war ihr jetzt klar, damals jedoch nicht. Deshalb traf sie die Reaktion, der Reaktion, wie passend, völlig unvorbereitet. Diese ging vom höflichen Hinweis, sie als Frau solle sich doch nicht ihr hübsches Köpfchen durch politische Gedanken zerzausen lassen. Das täte ihr übrigens nicht gut, denn das zarte weibliche Gemüt verkrafte solch harte männliche Fakten nicht. Dafür wäre es nicht gemacht, da zu zart besaitet und zu emotional. Sie solle sich doch auf das weiblich Wesentliche konzentrieren, sich was Hübsches anziehen, den koketten Augenniederschlag üben, aber vor allem in Haushaltsfragen bewandert sein, damit sie sich den Mann, den sie sich angelte, gut versorgen könne. Und dann am besten noch 1 bis 5 Kinder in die Welt setzen. Viel öfter jedoch wurde sie beschimpft, gedemütigt, herabgewürdigt und mit Gewalt bedroht. Es war nicht schön, aber wichtig, denn es lehrte sie, dass man keine Veränderung mit Worten erreichen konnte, sondern nur mit Taten, mit gemeinsamen Taten. Deshalb war sie auf den Barrikaden, und wenn es gerade keine Barrikaden gab, dann leitete sie Kundgebungen, hielt Reden und schrieb agitatorische Texte. Dabei ging es nicht darum, andere zu überzeugen, sondern den bereits Überzeugten Mut und Hoffnung zuzusprechen, sie nicht darauf vergessen zu lassen, was das Ziel war und blieb. Und deshalb hatte sie auf den Barrikaden gestanden, solange es notwendig war, bis der Kampf vorüber war. Aber wann war der Kampf vorüber? Wenn sie den Sieg davontragen würden. Viele Rückschläge hatten sie erleiden müssen. Die Reaktion hatte gesiegt, immer und immer wieder. Die Oligarchen, den Geldadel im Rücken, der sie ausstattete mit Waffen und Munition. Die Hand auf den Medien, die ihre hegemoniale Stellung zementierten. Die KameradInnen in Verliesen verschwinden ließen, dank einer rechtsgerichteten Justiz. Und in manchen Fällen auch durch das Zagen und die Feigheit der eigenen Seite. Nicht nur 1934, obwohl es geschah im selben Monat, im selben Jahr, aber an 2 Schauplätzen. 6. Februar 1934 in Paris, 12. Februar 1934 in Wien. Der Kampf gegen den Faschismus auf beiden Seiten. Doch in Frankreich war es ein Angriff, die faschistischen Kräfte niederzuringen. In Österreich ein angegriffen werden. Eine Verteidigung, eine Defensive, die nur verloren gehen konnte. Was passierte, sahen wir. Das Geld triumphiert über die Arbeitermassen, die Minorität über die Majorität. Ungarn auch, Deutschland ebenso, Spanien ja und viele mehr. Dennoch werden wir Barrikaden bauen, wenn die Zeit gekommen ist. Nicht mutlos werden, denn wir haben das Lachen, das Tanzen, die Freude, das Leben und den Frieden. Du sagst, Lachen sei nicht angebracht angesichts der noch zu vergießenden Tränen. Freude sei nicht angebracht angesichts des anhaltenden Schmerzes. Tanzen sei nicht angebracht angesichts des allumfassenden Leides. Frieden sei nicht angebracht angesichts des ständig irgendwo stattfindenden Krieges. Leben sei nicht angebracht angesichts der vielen Toten, die wir zu betrauern haben. Du sagst, erst wenn alle Tränen geweint sind, alle Schmerz vergangen, alles Leid gesühnt, alle Kriege beendet, alle Toten gerecht, dann darf man lachen, tanzen, sich freuen und leben. Und du sagst, es ist mit solcher Ernsthaftigkeit, wie es deiner Meinung nach der Würde eines Kämpfers geziemt. ernst, bitter, verbohrt, eisig und leblos, wie es der Würde eines Kämpfers geziemt. Ich sage, es wird immer Tränen geben, die zu vergießen sind, doch es ist auch angebracht zu lachen, um nicht auszutrocknen. Es wird immer Schmerz geben, der auszuhalten ist, doch er lässt Freiräume zur Freude, die uns zeigt, wozu wir weitermachen. Es wird immer Leid geben, gegen das wir uns auflehnen, aber auch die Inseln des friedvollen Miteinander, in denen es angebracht ist, zu tanzen und unsere Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen. Es wird immer Tote geben, die wir zu beweinen haben, die eine Lücke in unsere Reihen reißen, doch wir müssen leben, um ihrer in Ehrlichkeit zu gedenken. Das ist die Würde der Kämpferin und des Kämpfers, zu wissen, was wann zu tun ist, sich nicht unterkriegen zu lassen, weder vom Feind noch von der Lebensfeindlichkeit, und zu tanzen, zu lachen, zu singen und zu leben. Das sollten wir tun, immer, wenn sich die Möglichkeit bietet, und auch der Liebe ihren Raum lassen, selbst auf den Barrikaden oder vielleicht gerade da. Dazu die Geschichte, das Mädchen der Kommune. Der Frühling hatte Einzug gehalten, auch in das kleine Dorf in der Nähe von Barcelona, das vor allem von Landwirtschaft geprägt war. Das Land jedoch gehörte Großgrundbesitzern, und die Menschen, die in dem Ort lebten, waren großteils Tagelöhner, die auf Gedeih und Verderb den Herren der Ländereien ausgeliefert waren. Forderten sie mehr Lohn oder bessere Arbeitsbedingungen, reagierten die Besitzenden rigoros, indem sie Felder einfach brach liegen ließen, so dass die Menschen, die davon abhängig waren, plötzlich gar kein Einkommen hatten. Es war eine Schande, gutes Land verkommen zu lassen und der Willkür von Einzelnen ausgeliefert zu sein. Nämliches galt für Fabriksbesitzer, die die Arbeitenden ebenso ausbluten ließen. Dementsprechend brodelte es wie in einem Druckkochtopf kurz vor der Explosion in ganz Katalonien, so auch in diesem kleinen Ort. Die meisten EinwohnerInnen waren mittlerweile in der CNT, der Confederación Nacional de Trabajo, der anarchistischen Gewerkschaft, organisiert. Denn diese sah die Befreiung von Kirche, Staat und Bourgeoisie vor. Das Land sollte kollektiviert werden und der Ertrag allen zukommen, die es tatsächlich bewirtschafteten, und nicht, wie die Drohnen irgendwo saßen, von den Früchten der Arbeit anderer lebten und dabei dick und fett wurden, fleißig unterstützt von der Kirche, die auch ihren Anteil daran hatte. Es roch nicht nur nach Frühling, sondern auch nach Revolution. Compañeros und Compañeras, wir waren lange genug brav und unterwürfig. Wir mussten zusehen, wie die Landbesitzer uns aushungerten und die Kirche uns dumm hielt. Jetzt endlich haben wir eine neue Lehrerin im Ort, eine, die nach den Prinzipien der Escuela Moderna nach Francesco Ferrer unterrichtet. Er wurde zwar 1909 hingerichtet, aber seine Ideen breiten sich ungehindert fort. Gegen eine Kirche, die uns verblödet, einen Staat, der uns unterdrückt, einen Kapitalismus, der uns ausbeutet, für Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit. Doch das ist erst der Anfang. Ihr werdet sehen, noch in diesem Jahr werden die Gründe kollektiviert und die Fabriken in die Obhut der Arbeitenden übernommen. Wir werden uns jeglichem Zugriff entziehen, denn gehungert und gelitten haben wir lange genug. Wenn es für uns besser werden soll, dann müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Soweit die Worte von Duena, einer jungen Compañera, die dafür tosenden Applaus von den Anwesenden erntete. Es war der Tag, an dem sie Fernando, der erst kürzlich in das Dorf gezogen war, zum ersten Mal auffiel. Sofort war er bezaubert von ihr und versuchte von diesem Tag an, so viel Zeit wie möglich in ihrer Nähe zu verbringen. Egal ob bei Versammlungen oder in der Gemeinschaftsküche. Immer wieder fanden die beiden die Zeit, zu diskutieren und sich auszutauschen. Ihr Herz schlug unverbrüchlich für die Menschen im Allgemeinen, die Menschen in diesem Dorf im Besonderen. Aber es begann sich auch füreinander zu öffnen. Es war der Kampf, der sie einte, und das gemeinsame Ziel, das sie vorwärts schauen ließ. Beide waren sie gerade mal 18 Jahre alt. Und mit der Ungeduld der Jugend, aber auch der unverbrüchlichen Hoffnung, dass alles, was menschengemacht war, auch wieder veränderbar war, stürzten sie sich in die Aufgaben, die in der Kommune anfielen. Schon längst war der Pfaffe hinausgeworfen worden und die Kirche versiegelt. Niemand brauchte diesen Aberglauben, niemand, der frei sein wollte. Was fehlte, war der letzte, entscheidende Funke, der das Feuer der Veränderung entzünden würde. Noch. Und Duena träumte davon, dass sie endlich kam, die Frage, auf die jedes libertäre Mädchen hofft, von dem Burschen, den sie liebt, gestellt zu bekommen. Es war mittlerweile Mitte Juli geworden. Duena, wie immer im Overall und mit der obligatorischen Mütze, stand mit anderen in der Gemeinschaftsküche und bereitete das Frühstück vor. Sogar eine kleine rot-schwarze Fahne hatte sie sich auf den Latz ihrer Hose genäht, stellte Fernando fest, dem ganz zittrig in den Beinen war. Doch dann nahm er allen Mut zusammen, schritt auf sie zu und sagte die Worte, auf die Duena schon so lange gewartet hatte. »Duena, willst du mit mir revolutionieren?« fragte Fernando atemlos, während er ihr mit der linken Hand einen Pflasterstein hinhielt. »Willst du, dass dies der erste Stein ist, den wir der Barrikade hinzufügen?« »Ja, ich will«, erklärte Duena freudestrahlend und war sich der Blicke der anderen Frauen nur allzu sehr bewusst. Denn das war das schönste Angebot, das ein Mädchen bekommen konnte. Doch da war kein Neid, sondern sie freuten sich miteinander. Dann nahm sie ihm den Pflasterstein ab und ihn an der Hand. Gemeinsam gingen sie nach Barcelona, um rechtzeitig ihren Stein den Barrikaden am 19. Juli 1936 hinzuzufügen. Zu kämpfen gegen den Faschismus und für die Freiheit. Gegen Faschismus und für die Freiheit. 1936 ebenso wie 2025. Und so werden wir es miteinander erreichen. Durch Mut, Opfer und Bereitschaft, Ernsthaftigkeit und Konsequenz. Durch unsere Freude und den Willen zu leben und ihm die schönen Seiten abzutrotzen. Eine Welt voller Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, dass du auch diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und ich würde mich auch darüber freuen, wenn du deine Meinung mit uns teilst, öffentlich in einem Kommentar oder nur mit mir, wenn du möchtest, per Mail an hello@novelsforyou.com. Und sei wieder dabei, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast der Position.